Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Hallo und herzlich willkommen. Wie Sie sehen, im Hintergrund befinden wir uns heute an einem ungewöhnlichen Ort. Wir sind nämlich in der Klinikapotheke und ich sage Hallo zu den frechen Fragen. Heute nicht an Chefärzte, sondern wir sind in der Apotheke. Ich freue mich, dass Frau Dr. Grit Berger, Leiterin der Apotheke, mit dabei ist und ihr zur Seite und auch mir zur Seite Melanie Pietsch. Hallo.
Hallo.
Hallo. Unser Thema sind heute spezielle Medikamente. Die Zentralklinik stellt für ihre onkologischen Patienten die Chemotherapien selber her. Und das seit nun inzwischen 30 Jahren. Wir sprechen heute über den Mythos von der Sterilbank im Apothekenkeller, über die Nähe zu den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch zu anderen Kolleginnen und Kollegen und auch die Nähe zu den Patienten. Was ist eigentlich eine Klinikapotheke in so einer Klinik wie in Bad Berka? Und was ist der größte Unterschied zu einer normalen Apotheke, zu dem man geht, wenn man ein Rezept vom Arzt hat?
Tja, wo kommen die Medikamente im Krankenhaus eigentlich her? Hä? Also der größte Unterschied ist, wir haben keine Schaufenster und man kann bei uns nichts kaufen. Das liegt auch daran, dass eine Krankenhausapotheke ausschließlich zur Versorgung der Krankenhauspatienten zugelassen ist. Wir haben alle Medikamente an Lager, die unsere Ärzte und Pflegenden benötigen, um die Patienten hier im Haus zu therapieren. Und wir kaufen die Medikamente ein, lagern die ein oder stellen auch Medikamente her. Aber wie gesagt, wir sind keine Apotheke, wo man Klosterfrau Melissengeist oder Doppelherz kaufen könnte.
Wir haben vorhin speziell von den onkologischen Patienten gesprochen. Der Fachbegriff, das sind Zytostatika, die hier seit 30 Jahren selbst hergestellt werden. So lange machen Sie das noch nicht, Frau Pietsch?
Nee.
Ich sag mal, was sind denn ganz genau Zytostatika und welche Rolle spielen sie in der Therapie von Patienten mit Krebserkrankungen?
Ja. Zytostatika sind chemische Substanzen, die als Arzneistoffe im Rahmen der Chemotherapie zur Krebsbehandlung eingesetzt werden können. Die greifen in den Zellzyklus ein von so Krebszellen, verhindern, dass die sich weiter teilen und vermehren können und töten die Krebszellen ab und er kann sich nicht weiter verbreiten. Und das spielt neben der Strahlentherapie und auch neben Operationen eine der wichtigsten Rollen im Rahmen von der Krebsbehandlung.
Wie läuft denn so eine Herstellung von diesen Zytostatika in der Klinikapotheke ab? Also wie viele Dosen stellen Sie im Jahr her und für welche Krebserkrankungen? Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass auch die Sicherheits- und Hygienevorschriften besonders sehr, sehr diffizil sind, was die Herstellung dieser Zytostatika sind. Wie sieht das aus?
Das läuft bei uns in speziellen Laboren ab, wie in anderen Apotheken, die Zytostatika herstellen oder in Herstellungsbetrieben auch. Das sind sogenannte Reinraumlabore. Das kann man sich als Laie vielleicht so ähnlich vorstellen wie ein Labor in einer Chipfabrik, ja. Da muss man durch Schleusen reingehen, da arbeitet speziell geschultes Personal und in so einer speziellen Schutzkleidung. Die Anforderungen kommen zu uns elektronisch, also wir arbeiten da inzwischen sozusagen auch mit IT-Unterstützung und herstellen tun wir hier am Standort ca. 15.000 Chemotherapien pro Jahr, Tendenz steigend und vor allem oder im Fokus stehen bei uns Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs und Magen-Darm-Krebs oder Blutkrebse.
Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass das sehr, sehr individuell zugeschnitten ist auf den Patienten? Weil es bekommt ja nicht jeder das Gleiche. Also das ist auch von Krebsart zu Krebsart unterschiedlich,
ja,
denke ich mir.
Ja, Tumore haben an sich sehr unterschiedliche Eigenschaften, die zu Beginn, bevor die Ärzte überhaupt eine Therapie festlegen können, erstmal analysiert und beurteilt werden müssen. Also da geht es zum einen um die Ausbreitung von den Tumoren, da werden die in gewisse Stadien eingeteilt wo ist der Primärtumor, wie groß ist der, wie weit ist der ausgebreitet, liegen schon Metastasen vor, also irgendwelche Ableger im Körper. Dann wird auch die Beschaffenheit von Krebsgewebe angeguckt und noch viele, viele weitere Dinge, weil die sehr weit und stark ausdifferenziert sind. Und anhand dessen kommen schon mal verschiedene Therapieoptionen erst in Frage aufgrund dieser verschiedenen Eigenschaften. Und dazu spielen dann natürlich die ganzen patientenindividuellen Parameter eine Rolle. Also der Allgemeinzustand eines Patienten ist nie wie bei dem anderen. Die Größe, das Gewicht spielt Einfluss oder hat Einfluss auf die Dosis, die Laborwerte. Also das sind viele Sachen, die da zusammenkommen, sodass man eben nicht eben das Gleiche geben kann, sondern dass wirklich für jeden Patient individuell beurteilt wird, verordnet wird und hergestellt wird.
Also nach genauer Anamnese und auch, ich sag mal, durch die bei einer Biopsie gewonnenen Gewebe und so weiter kann man das genau feststellen. Richtig. Ja. Nun sind ja Chemotherapien sehr, sehr wirksam und sehr, ich sag mal, nicht ganz so ungefährlich. Ja. Welche gibt es da Risiken, die für das Personal bestehen in der Herstellung und wie kann man diese Risiken auch minimieren?
Ja, also das sind zwar, die Zytostatika sind zwar die Arzneistoffe, die eingesetzt werden, aber wie Sie schon gesagt haben, sind es eben auch Gefahrstoffe. Und die werden der sogenannten Klasse der CMR-Stoffe zugeordnet. Das ist eine Abkürzung für krebserzeugend, erbgutverändern und auch fortpflanzungsgefährdend. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass da Sicherheitsmaßnahmen eigentlich in allen Arbeitsbereichen festgelegt sind. Das ist bei uns auch so. Das fängt schon bei den kleineren Arbeiten an, wie eine Warenannahme. Da werden Handschuhe getragen von allen Mitarbeitern. Und das Wichtigste ist dann natürlich im Endeffekt die Herstellung, der offene Umgang mit diesen Zubereitungen, dass man da geschützt ist, sowohl durch so technische Hilfsmittel, und durch unsere Sicherheitswerkbank, unter der wir das herstellen. Also wir stellen das unter einer Werkbank her, die spezielle Filteranlagen hat, in der ein spezieller Luftstrom herrscht, um das Personal vor einer potenziellen Kontamination zu schützen. Und zudem trägt das Personal auch eine Schutzkleidung, die ist auch aus einem speziellen Material, die ist flüssigkeitsabweisend und die deckt auch wirklich den kompletten Körper ab, bis auf die Augen, die da noch rausgucken. Und selbst die sind geschützt, weil unsere Sicherheitswerkbank hat auch eine Glasscheibe vor uns und wir sind da nur mit den Händen und den Armen ein bisschen drinne und stellen dann her. Dazu ist das Personal natürlich entsprechend geschult. Also jedes Person oder jede Person, die mit diesen Substanzen umgeht, durchläuft fortlaufend Schulungen und weiß genau, wie es damit umzugehen hat.
Sind es diese Apparate, wo dann die Gummihandschuhe, man die so sieht?
Die gibt's auch, ja. Das ist ein sogenannter Isolator, den haben wir hier nicht. Bei uns ist nur so ein kleiner Spalt, wo wir durchgreifen. Aber die Gerätschaften gibt's auch und so ähnlich kann man sich das schon auch vorstellen. Also das ist die Erweiterung von dem.
Ja. Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt. Es ist natürlich so, dass man als Apothekerin, Apotheker sehr viel auch mit den Ärzten zusammenarbeitet, sehr viel mit den Pflegekräften. Wie sieht das bei Ihnen ganz speziell aus?
Naja, wir versuchen natürlich im interprofessionellen Team mit den Ärzten und Pflegekräften die Arzneimitteltherapie-Sicherheit für unsere Patienten hochzuhalten. Also die klassische 5R-Regel, die ja vielleicht jeder schon mal irgendwo gelesen hat. Der richtige Patient, das richtige Medikament in der richtigen Dosierung, in der richtigen Darreichungsform zum richtigen Zeitpunkt, richtig verabreicht und richtig dosiert, sind sogar 7R. Ja, und da versuchen wir natürlich zu unterstützen. Zum einen hier bei den speziellen Medikamenten mit den Maßnahmen, die Sie schon gehört haben. Aber eigentlich geht das ja schon los beim Einkauf. Da gibt es eine Produktqualifizierung. Wir entscheiden schon beim Einkauf, dass wir Präparate auswählen, die auch unseren Qualitätsanforderungen entsprechen. Das setzt sich fort bei der Ausgabe der Medikamente, bei der Kontrolle der Verordnung der Medikamente. Wir haben eine elektronische Patientenakte hier im Krankenhaus schon seit vielen Jahren. Das erlaubt es uns als Apothekern, also über die Verordnung drüber wegzuschauen und für den Arzt als Co-Pilot zur Verfügung zu stehen und einfach nochmal zu gucken, passt denn die Dosierung, passt denn der Verabreichungszeitpunkt, gibt es auch keine Interaktionen und wenn ja, wie könnte man darauf reagieren? Da stehen wir natürlich in sehr engem Kontakt mit unseren ärztlichen Kollegen zum Teil über diese elektronische Patientenakte, aber natürlich auch immer noch persönlich und vor Ort. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Mitarbeiter der Apotheke die Stationslager regelmäßig kontrollieren, gucken, dass dort auch keine verfallene Ware ist, dass dort wirklich nur qualitativ einwandfreie Ware zum Einsatz kommt. Oder es gibt auch die Option, dass wir Schulungen anbieten, zum Beispiel für Stationspersonal zu Zytostatika, zu Betäubungsmitteln, zur Lagerung von Arzneimitteln etc. BB.
Sie sind aber nicht alleine, also Apothekerinnen sind ja nicht alleine hier tätig. Es gibt auch ganz, ganz viele, ich sag mal, andere Berufsgruppen, die hier arbeiten. Welche Rolle spielen denn die pharmazeutisch-technischen Assistenten hier unten in der Apotheke?
Ja, also ich gehe erst noch mal kurz da im Rahmen von der Chemotherapie darauf ein. Wenn wir da eine Anforderung bekommen von ärztlicher Seite, prüfen wir die ganze auch erstmal auf Plausibilität. Also ist die an sich schlüssig vom Zyklus her? Passen die Trägerlösungen, in denen die Wirkstoffe verordnet sind? Sind die Endkonzentrationen gut? Halten da gegebenenfalls auch noch mal Rücksprache mit dem Arzt, wenn da irgendwas auftaucht. Also kontrollieren das wirklich in vielen Schritten. Auch noch mal Größe und Gewicht wird abgeglichen vom Patienten. Laborwerte, wenn die auf die Dosis irgendwie einen Einfluss haben. Und dann geben wir das in die Produktion, wo unsere PTAs, unsere pharmazeutisch-technischen Assistenten, dann zum Einsatz kommen und das im Vier-Augen-Prinzip herstellen und dokumentieren. Die sind da, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, auch sehr gut geschult. Und die Herstellung an sich durchläuft da auch viele In-Prozess-Kontrollen und auch Endkontrollen, bevor die fertige Zubereitung wirklich zur Station transportiert wird und dem Patienten appliziert werden kann. Und ja, nebenher haben unsere PTAs hier in der Apotheke noch viele andere Aufgaben. Also wir haben auch eine Rezeptur, wo wir patientenindividuelle, nicht sterile Zubereitung herstellen, so ganz klassisch Salben, Zäpfchen, Lösungen, sowas. Diese Stoffe müssen vorher auch geprüft werden. Also da arbeiten die auch im Labor, analysieren die Stoffe erst, bevor die verwendet werden können, ob das wirklich der Wirkstoff ist, den ich da reinmache und ob der auch entsprechend die pharmazeutische Qualität hat. Also solche Herstellungen machen die und auch hier noch die Verblisterung für die Patienten auf Stationen individuell.
Mhm. Genau. Würde das Ihnen noch Freude machen, so die was jeder vielleicht kennt, dass der Apotheker selbst was zusammenrührt und genau guckt und das aufs Milligramm genau auswiegt. Kommt das noch vor oder nicht so?
Ich würde es gerne öfters machen, ja. Aber ich gebe zu, dass die Apotheker meistens andere Aufgaben haben, dass das schon die Technicians machen. Ich gucke da auch gerne mal.
Okay. Ja, das Handwerk, ne?
Ja, das macht schon auch Spaß. Also ab und zu bin ich auch mit in der Herstellung von den Chemotherapien. Und ich war letztens erst wieder drin und in der Zeit davor länger nicht. Und da habe ich dann auch zur Kollegin gesagt, ach so, eigentlich war wieder ganz hier, ja. Mal wieder selber was Handwerkliches zu machen. Und ja. Genau, doch, macht auch Spaß.
Sieht mal, was man gemacht hat.
Genau.
Arzneimittelsicherheit im Zusammenhang mit Zytostatika haben wir ja, glaube ich, schon behandelt. Nun gibt es ja auch Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Was machen Sie denn da, damit das frühzeitig erkannt wird? Vielleicht auch schon bevor eine Chemotherapie beginnt? Und wie kann man das generell vermeiden? Also es gibt ja Menschen, die nehmen 8, 9, 10 Medikamente. Dann kommt noch die Chemotherapie drauf. Das ist ja schwierig, oder?
Ja, ja. Also generell ist es ja hier im Haus so, wie ich es eben schon kurz angerissen hatte, dass die Medikation für die Patienten hier individuell verblistert wird. Und bevor so eine Verblisterung stattfindet, schaut sich der Apotheker die Medikation in unserer elektronischen Patientenakte nochmal an, prüft das auch auf Plausibilität, Indikation, passen die Dosierung, die Dosierintervalle, solche Dinge. Und gibt das dann frei für die Verpackung. Und da werden auch oder wird auch auf Nebenwirkungen und auf Wechselwirkungen geachtet. Und da werden auch die Ärzte mal angerufen oder es werden Einträge, es läuft ja viel auch elektronisch, in die Patientenakte gemacht, sodass man das auch nachverfolgen kann, wie damit dann umgegangen wird. Und bei der Chemotherapie kommt das noch on top. Also wir machen das für viele Stationen hier im Haus, überhaupt diese Verblisterung, für die Krebspatienten auch. Und wenn dann die Chemotherapieanforderung kommt, prüfen wir das auch nochmal in Abgleich mit der Hausmedikation, ob da untereinander Wechselwirkungen auftreten. geben da auch die Informationen an die Ärzte weiter. Und so kann man vorab eigentlich schon ziemlich gut vermeiden, im besten Fall, dass überhaupt Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen auftreten.
Ja. Kurzer Schwenk nochmal zu den Lagerbedingungen. Da gibt es ja ganz besondere Herausforderungen, was Temperatur angeht, was Reinheit angeht und was auch immer. Wie sieht denn so ein Reinraum aus, in dem die Zytostatika hergestellt werden? Mhm. Und welche speziellen Unterschiede gibt es auch im Bereich der Wirkstoffe?
Ja.
Weil jeder Wirkstoff ja auch anders ist.
Ja, ja. Also ein Reinraum ist jetzt an sich nicht einfach nur ein einzelner Raum. Das ist eher ein Komplex aus mehreren Räumen, die verbunden sind durch Schleusen. Die trennt man auch nochmal nach Material- und Personalschleusen. Also das geht nie gleichzeitig miteinander rein. Bevor Material in so einen Reinraum eingebracht wird, wird es immer nochmal desinfiziert, geht dann über die Materialschleuse in den Raum. Die ist auch immer nur von einer Seite zu öffnen, sodass auch keine Kontamination von einem Raum zum anderen Raum durch die Luft stattfinden kann. Und genauso ist das bei den Personalschleusen, wo das Personal reingeht, viele Umkleideprozesse tatsächlich durchläuft und auch viele Desinfektionsschritte. Dann haben wir einen großen Vorbereitungsraum, in dem haben wir eine relativ große Lagerkapazität, auch mit Kühlschränken. Da lagern unsere ganzen Zytostatika sowohl bei Raumtemperatur als auch bei Kühltemperatur bei 2 bis 8 Grad. Das ist eben je nach Wirkstoff erforderlich oder eben auch nicht. In der Regel auch ist eine Lichtschutzlagerung erforderlich von den Ausgangsstoffen. Und genau, sonst haben wir da noch das Material drin, die Infusionsbeutel, die Spritzen, Kanülen, alles, was wir für die Herstellung brauchen. Das wird dort gepackt und über die nächste Materialschleuse in unseren Herstellungsraum gebracht. Zudem führt auch noch eine extra Personalschleuse, über das Personal den Raum betreten kann. Und dann sind wir eigentlich in dem Kernstück von dem Reinraum, dem Herstellungsraum, wo auch unsere LAF-Bank steht, also die Sicherheitswerkbank, unter der wir herstellen, wo wir noch einen Arbeitsvorbereitungstisch haben. Und das Ganze ist in der Regel auch aus Edelstahl. Die Böden, die Wände, die Decken, die sind alle abwischbar, sodass das auch täglich gereinigt und desinfiziert werden kann und wir eine entsprechende Raumqualität haben, um diese sterilen Arzneimittel herstellen zu können.
Genau. Das wird auch regelmäßig überwacht. Also wir haben da eine Partikelmessung, eine Luftstrommessung, ne, eine Temperaturmessung. Da gibt es auch Aktionsgrenzen, wenn da jetzt Störungen auftreten würden, wann wir nicht mehr produzieren würden oder wann wir das neu bewerten würden. Das macht dann das Team im Zytostatika-Bereich. Aber so, dass da wirklich immer kontrolliert wird, bevor eine Produktion startet, damit wir wirklich sicher sind, dass das Endprodukt steril ist und dass unseren Mitarbeitern auch nichts passiert.
Gibt es ganz, ganz viele Vorschriften, kann ich mir gut vorstellen. Was ist denn nun Erde? Also in der Regel werden Zytostatika, nachgeplanten Eingriffen zur Therapie eingesetzt. Also man kann das schon ganz gut planen und hat dann die Übersicht. Was ist denn, wenn man mal schnell für einen Patienten was herstellen müsste? Gibt es diesen Fall oder ist das nur meiner Fantasie geschuldet?
Also sehr, sehr selten, weil eine Therapie mit Zytostatika oder mit onkologischen Präparaten eigentlich nie eine Notfalltherapie ist, wie eine akute Blutung oder irgend sowas. Ja, das kann eigentlich immer geplant werden. Das muss auch immer gut vorbereitet werden durch den Arzt. Wenn jetzt aber etwas ad hoc benötigt werden würde, dann haben wir ortsnahe Notfalldepots. Wir haben eine Rufbereitschaft für unsere Apotheker, die allerdings in diesem Zusammenhang wirklich sehr selten gebraucht wird. Und wenn es jetzt etwas wäre, was wir jetzt vielleicht möglicherweise auch nicht da haben, dann haben wir natürlich auch über unsere Einkaufsgemeinschaft ein sehr gutes Netzwerk, wo wir sehr schnell auch selten benötigte Präparate beschaffen können oder Präparate, die es vielleicht im Moment gerade gar nicht am Markt gibt. Das kennt man ja aus den Medien, dass es da auch im Bereich der Zytostatika immer mal Lieferschwierigkeiten gibt. Dann können wir glücklicherweise auf unser Netzwerk zurückgreifen und dann von einer anderen Uni oder von einer anderen Klinikapotheke nochmal Top-Präparate beziehen. Aber zum Glück, toi, 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 ich mache das schon sehr lange. Sehr selten.
Ja, muss ich mal neugierig nachfragen, was sind denn so Notfälle für Apotheker, der dann Dienst hat?
Notfälle für Apotheker der Dienst hat. Gerinnungspräparate bei Blutungen tatsächlich, sowas. Auch mal eine Antibiose kann schon mal in eine Rufbereitschaft vorkommen. Oder einfach auch ganz lapidar, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, mal was vergessen ist.
Okay. Entwickelt sich ja quasi die onkologische Medizin stetig weiter. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht so für neue Entwicklungen oder Trends im Bereich Zytostatika und wie bereitet sich die Apotheke darauf vor?
Neue Trends, gibt es in der Medizin ständig viele. Die Onkologie ist besonders schnell in ihrem Wechsel, in ihrem Wandel. Wir haben statt den klassischen Zytostatika, die also auf die Zellteilung wirken, wie Frau Pietsch ja schon beschrieben hat, es zunehmend ja mehr mit den sogenannten Immuntherapien, mit den Antikörpern zu tun, mit den Tyrosinkinase-Inhibitoren, die von ihrer Wirkung deutlich gezielter sind als die klassischen alten Zytostatika, die auch andere oder weniger oder andere Nebenwirkungen haben. Wir haben eine zunehmend bessere Diagnostik, so dass man Tumorerkrankungen auch eher erkennt. Dadurch hat man es häufiger mit jungen Patienten zu tun. Und von uns erfordert das natürlich auch, dass wir uns ständig auf dem Laufenden halten und Fortbildungen besuchen oder lesen, um auch die neuen Präparate zu kennen und auch den Umgang damit zu lernen und unserem Team zu schulen.
Nun sitzen wir hier quasi nicht im Reinraum. Es sind ganz viele andere Medikamente. Welchen Raum nehmen denn Zytostatika in Ihrem Alltag ein? Und hat sich das verändert irgendwo in den letzten Jahren?
Ja, die Vielfalt ist, denke ich, deutlich größer geworden.
Ja.
Also früher waren das so 15, 20 Substanzen, jetzt sind es mindestens doppelt so viele, die wir regelmäßig im Einsatz haben. Und dabei sind wir ja noch kein universitärer Standort. Also wir arbeiten jetzt mit diesen Genscheren zum Beispiel nicht. Ja, sie nehmen schon großen Raum ein. Von der Stückzahl sind natürlich, sagen wir mal, klassische Schmerzmittel oder Blutdrucksenker raumgreifender, ja.
Ja, das ist so die Hitliste wahrscheinlich im Krankenhaus, ja. Nach Operationen und so weiter.
Ja.
Die guten. Ja, gibt es... wenn man jeden Tag mit Medikamenten zu tun hat und gelegentlich sieht man ja auch mal einen Patienten und gibt es eine Geschichte aus Ihrem Arbeitsalltag, die Ihnen zeigt, wie wichtig diese Arbeit ist, die Sie hier machen in Bezug auf Zytostatika?
Ja, also ich habe ein Beispiel im Kopf, das ist jetzt auch wieder ein Wirkstoff, der einfach sehr besonders ist, muss man sagen. Das hat auch schon einen besonderen Namen, das nennt sich Polatuzumab Vedotin. Das ist erstmal ein Pulver, was man überhaupt erstmal lösen muss, ehe man das einem Infusionsbeutel zugeben kann. So ein Lösungsschritt ist auch nicht immer einfach. Manche Pulver lösen sich schlecht, die guckt man am besten gar nicht mehr an, sobald man das Lösungsmittel zugespritzt hat. Das geht in dem Fall noch. Wenn man das dann verdünnt hat, ist es da aber zum Beispiel wichtig, dass man dem Beutel Luft entzieht, weil der möglichst erschüttungsfrei auf Station transportiert werden muss. Und wenn man einem Beutel die Luft entzieht, hat die Flüssigkeit einfach viel weniger Platz, um sich zu bewegen. Wenn man das nicht machen würde, könnte es im schlimmsten Fall dazu führen, dass die kleinen Wirkstoffteilchen verklumpen und dann die Lösung nicht mehr zu gebrauchen wäre. Es wäre wirtschaftlich schlecht und wäre auch für den Patienten nicht gut. Ansonsten ist es bei dem Wirkstoff auch so, dass man da noch einen Filter, das über einen Filter applizieren muss. Den bauen wir in der Apotheke auch schon dran. Das ist ein weiterer Sicherheitsaspekt. Und dann ist das Ganze auch noch sehr kurz haltbar. Und das ist im Endeffekt jetzt nur ein Wirkstoff, ein Beispiel, wo es wirklich so wichtig ist. Und das ist bei vielen Wirkstoffen, wo es wichtig ist, alle Schritte und alles genau zu verfolgen und zu machen, dass beim Patienten ein sicheres, haltbares Arzneimittel ankommt.
Mhm. Kontakt zu Patienten haben Sie gar nicht?
Würde nicht sagen, gar nicht.
Ja.
Also man ist auch selten zugegebenermaßen, aber man ist auch mal auf Station, da kommt man auch mal mit einem Patienten in Berührung, genau. Und an sich können sich die Patienten auch an uns wenden. Also wir haben unsere Telefonnummer zum Beispiel auf diesen Blistertütchen, wo wir die Patienten unsere, die Medikation verblistern, die Hausmedikation, steht die Telefonnummer von der Apotheke drauf. Also wenn die Fragen haben, können die sich dahingehend zum Beispiel auch an uns wenden.
Rufen da viele an?
Viele nicht, aber es kommt schon vor.
Ja. Okay. Ja, dann sind wir schon fast zum Schluss. Zum Schluss meine Frage. Warum sind Sie beide gern Apothekerin? Irgendwann hat ja quasi die Entscheidung mal den quasi den richtigen Abzweig genommen. Ja, also für Sie richtigen Abzweig. Warum machen Sie das gern?
Warum mache ich das gerne? Also der Abzweig war bei mir schon während der Schulzeit. Ja, also ich hatte so einen Ferienjob in der Apotheke. Ich fand das cool. Die Freundin, mit der ich das gemacht habe, fand das nicht so nett. Ich bin hier geblieben. Mir gefällt die Zusammenarbeit im interprofessionellen Team, gemeinsam etwas für den Patienten tun zu können und nicht unbedingt immer die Verkaufsabsicht im Hintergrund haben zu müssen, die man ja in einer Offizienapotheke ein bisschen mitschwingen lassen muss. Ich möchte den Kollegen im niedergelassenen Bereich nicht zu nahe treten. Die beraten ganz genauso wie wir, aber da kommen ja auch oft Patienten rein, die einfach nur was kaufen wollen. Na, und das ist auch völlig legitim. Aber das hat man hier nicht. Und hier ist eben wirklich diese Zusammenarbeit wirklich gemeinsam für den Patienten. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe auch relativ schnell nach dem Studium in der Krankenhausapotheke angefangen, nach einem Praktikum, und bin der seit über 30 Jahren treu geblieben.
Wie ist bei Ihnen, Frau Pietsch?
Ja, bei mir war es nicht von Anfang an der Wunsch. Ich wollte erstmal nur was Naturwissenschaftliches studieren. Das hat das Studium von der Pharmazie auf jeden Fall ausreichend abgedeckt. Dann hat man so seine ersten Erfahrungen eigentlich im Rahmen vom praktischen Jahr in der Apotheke sammeln können. Auch die ersten Erfahrungen im Patientenkontakt, im Kontakt mit den Ärzten. Und ich hatte da das Glück, auch in der öffentlichen Apotheke zu arbeiten, die schon eine Zytostatika-Herstellung hatte. Und habe dann da auch noch lange weitergearbeitet und konnte da schon meine ersten Erfahrungen sammeln. Und bin davon einfach auch nicht mehr weggekommen, was schon auch Absicht war. Und mit dem Wechsel in die Krankenhausapotheke habe ich dieses Gebiet einfach nur vertieft und verweitert und erweitert. Und die Zusammenarbeit mit den Ärzten, mit der Pflege, man übernimmt viel Verantwortung. Und man tut in dem Gebiet, oder eigentlich allgemein als Apotheker, aber das ist jetzt so für mich, dass man tut wirklich hier Patienten, man hilft wirklich schwerkranken Patienten in Zusammenarbeit mit den ganzen anderen Professionen hoffentlich wieder gesund zu werden. Und das ist ein gutes Gefühl, das treibt mich an. Und deswegen mache ich das auch gerne und bin diesem Gebiet irgendwie treu geblieben.
Das spürt man auch bei Ihnen beide. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzliches Dankeschön an Dr. Greg Berger und an Melanie Pietsch von der Klinik Apotheke der Zentralklinik Bad Berka. Ja, hören Sie das nächste Mal wieder rein oder schauen Sie uns sogar zu. Weitere Themen finden Sie auf www.zentralklinik.de. Klicken Sie sich einfach durch. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal mit dabei sind. Bis dann. Tschüss.